Corona hat die Predigtfolgen ein bisschen durcheinander gebracht. Letztes Mal hat der Karl über Epheser 2 die ersten 9 Verse gepredigt. Und ich tue heute das nachholen, was eigentlich vor Monaten schon drin fällig gewesen war. Epheser 1, 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Schlagen wir die Bibel auf zusammen. Ich möchte euch ermutigen, die Bibel immer mitzunehmen und immer die Stellen aufzuschlagen, die wir lesen zusammen. Wenn man das regelmäßig macht, dann kriegt man Übung. Dann weiß man, die Psalmen sind ziemlich genau in der Mitte von der Bibel. Dann weiß man, wo die einzelnen Bücher sind. Und es gibt eine gute Gewohnheit, dass man schnell die Bibelstellen findet, dass man vertraut wird mit dem Wort Gottes. Epheser 1, 15 bis 23. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus den Herrn und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unser Herr, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füße gelegt und ihm, der das Haupt alles überragt, über die Gemeinde gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Der erste Gedanke, wo man gekommen ist, wie soll man das Unbeschreibliche, das Himmlische, das Herrliche, was Paulus hier beschreibt, wie soll man das mit menschlichen Worten beschreiben? Wie soll man das mit menschlichen Worten erklären? Ich bin mir ganz klar an vier gekommen und ich habe es immer wieder durchgelesen und bin einfach auch erfüllt worden von einer unglaublichen Freude. Was für ein Vorrecht, was für ein unbeschreibliches Geschenk, dass dieser Jesus, der höchste, herrlichste Gott, mein persönlicher Freund, Heiland und Erlöser und Retter ist. Es ist unglaublich. Man kann diese Verse, es ist so konzentriert, so intensiv, man kann es immer wieder durchlesen und immer wieder durchlesen. Mit der ganzen Bibel ist es so, es wird nie langweilig. Man entdeckt immer wieder etwas Neues, was einfach von der Ewigkeit, von Gott her kommt. Wir fangen an mit Vers 15 und 16. Darum höre ich nicht auf, sagt der Paulus da, für euch zu danken. Ich höre nicht auf. Er ist voller Dankbarkeit. Warum, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke, denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Und für das Ohr, für unsere Ohren als Nachfolger Jesu, als seine Jünger, als seine Kinder, kann es keine schönere Musik geben, als zu hören, wie Menschen Jesus kennenlernen. Wie Menschen aus Not und Elend und Depression und Fragen diesen Jesus als Retter, als Befreier kennenlernen. Das ist etwas vom Schönsten, wenn man das hört. Und da, das ist Grund, Gott zu danken. Und da möchte ich eigentlich etwas vorlesen, was Jesus heute tut in der Türkei. Von der Karmelmission, das sicher einige kennen das. Da ist ein Zeugnis drin von einer Frau. Da steht Folgendes. Eine schöne Überraschung bescherte uns eine bekannte Dichterin und Kinderbuchautorin. Wir hatten sie an unserer Buchmesse in Bursa, eben in der Türkei, im März 2019 kennengelernt. Sie hatte ihr neuestes Buch für ihre Leser signiert und anschließend unseren Bücherstand besucht. Als überzeugte Muslimin versuchte sie damals, uns zum Islam zu bekehren. Der Islam ist eine Religion der Liebe und des Friedens, hatte sie gesagt. Sie hatte offenkundig nicht viel Ahnung vom Islam und war der Überzeugung, Mohammed habe keinem Menschen etwas angetan. Wir sagten ihr freundlich, dass ihre Vorstellung von Mohammed und seiner Religion so nicht ganz stimme. Statt mit ihr aber darüber zu diskutieren, schenkten wir ihr ein neues Testament und 5 Büchlein der Karmelmission. Als die Dichterin 9 Monate später unseren Bücherstand in Istanbul besuchte, konnten wir sie zunächst nicht wiedererkennen. Vor uns stand eine junge Frau ohne Kopftuch. In Bursa hatte sie das islamische Kopftuch, das penibel das ganze Kopfhaar bedeckt, getragen. Sie sagte: Ich will mich kurz fassen. Ich kam heute Morgen aus Bursa, um euch zu danken, dass ihr mir an der Buchmesse dort den schönsten Liebesbrief des Universums geschenkt habt. In diesem Evangelium, dem schönsten Liebesbrief, begegnete mir mein Gott und Heiland Jesus Christus. Wir wollten von der Dichterin genau wissen, wie sie zum Glauben an Jesus fand. Sie sagte: Kaum saß ich damals zu Hause an meinem Arbeitstisch, so fing ich an, das Neue Testament, das ihr mir damals geschenkt hattet, durchzulesen. Ich las und las und las. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Solch ein Buch hatte ich noch nie gelesen. Ich musste weiterlesen, weil ich dabei alle meine Sorgen vergessen konnte und einen tiefen Frieden in mir empfand. Heute bin ich vielleicht der glücklichste Mensch in der Türkei. Jesus, der Sohn Gottes, ist mein Herr und Tröster. Kann man ein größeres Glück haben? Herausforderung an uns. Ist Jesus unser größtes Glück, unsere größte Freude heute Morgen? Der Paulus dankt auf jeden Fall für die Epheser und freut sich an ihrem Glauben und an ihrer Liebe. Was für wunderbare Geschichten haben wir zu erzählen. Und ich glaube, es war gut, wenn wir in Zukunft bald wieder einmal ein Zeugnisgottesdienst machen würden. Was wir so alles mit Jesus in den letzten Wochen und Monaten in dieser Krisenzeit erfahren haben und erlebt haben. Da zeigt sich Gottes Größe. Wenn es uns gut geht, alles glatt läuft, aber wenn es schwierig wird, da können wir Gott vielleicht mehr und stärker erleben als in Schwierigkeiten, als wenn es uns gut geht. Es gibt so viel Grund, Gott zu danken und ihn zu loben ohne Ende. Jeder einzelne von euch, was ich heute Morgen da sehe, die Agnes das schön gesagt hat, ist eine Freude, euch umzuschauen. Jeder einzelne ist ein Grund, Gott zu danken. Ihr seid ein Zeugnis. Lebensveränderung sieht man in engeren Gesichtern. Ich denke zum Beispiel an die Barbara, was die Barbara erlebt hat. Es habt ihr ja gelesen, es ist unglaublich, was die Barbara erlebt hat. Oder auch der Thomas vom Arthur, der Arthur selber. Oder wenn wir an unsere Tamara denken, wie sie jetzt mit dem Herrn unterwegs ist, wie Gott an ihr gewirkt hat, wie Gott sie verändert hat. Das sind alles ganz, ganz große Gründe, Gott zu danken. Paulus fährt weiter und sagt: Wenn ich im Gebet an euch denke. Man fragt sich, wann hat der Paulus überhaupt Zeit gefunden zum Beten? Der hat ja ständig unterwegs gewesen, Gemeinden gegründet, Leute besucht, evangelisiert, gepredigt. Aber er hat sich ganz, ganz, ganz viel Zeit zum Gebet genommen. Wenn ich im Gebet an euch denke. Das Gebet ist eine wunderbare Gnadengabe. Das größte oder eines der größten Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir uns im Moment überlegen, was Gebet bedeutet. Wir Sterbliche, Schwache, Anfällige Menschen können durchs Gebet mit dem allerhöchsten Gott, der hier so wunderbar beschrieben ist, der alle Gewalt hat, alle Macht hat. Wir können mit ihm in Verbindung treten. Wir sind ihm nicht zu gering und er ist sich nicht zu groß. Er hört auf unser Gebet. Wow, lasst uns mehr Zeit im Gebet verbringen. Er hört unsere Gebete. Wie schon eben erwähnt, oder auch dieses Zeugnis von dieser Frau. Ich persönlich erachte es als eine ganz große Ehre und Freude, diese Gabe des Gebetes haben zu dürfen und viel, viel Zeit im Gebet verbringen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere manchmal fragt, was macht denn der Andy Wenger den ganzen Tag? Der hat ja keinen richtigen Beruf. In der Vergangenheit war das oft so. Und ich kann euch sagen, was ich tue. Ich nehme sehr, sehr viel Zeit, um zu beten, um Gott anzubeten. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, noch mehr, einfach weniger Fürbitte und noch mehr Gott einfach anzubeten und eben zu danken, für euch zu danken. Aber auch für euch zu beten, für jeden Einzelnen. Das ist so etwas Schönes. Es ist eine Ehre und eine Freude. Und ich möchte sagen, ich gebe dir gerne, wer meine Handynummer noch nicht hat, der kann sie gerne haben. Und du kannst mir jederzeit einfach ein Anliegen schicken. Wenn du Anliegen hast, ich habe morgen eine schwierige Prüfung, muss morgen ins Spital, ich habe eine schwierige Operation, dann schreib mir das. Ich werde für dich beten. Garantiert. Das ist meine Aufgabe. Ich mache sie gerne. Wir gehen weiter. Vers 17 bis Vers 19. Es ist leider so, dass man eine Auswahl treffen muss. Man kann nicht auf alles eingehen. Es ist so konzentriert. Und ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, wenn ich jetzt nicht genau auf das eingehe, was du dir vielleicht erwartest heute Morgen. Aber wir müssen weitergehen. Der Gott, Vers 17 bis Vers 19, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt, Jesus erkennen. Erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes. Den Heiligen schenkt Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Wir sind Erben des Himmels. Und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Das ist ein Konzentrat, ein unglaubliches Konzentrat. Diese drei Verse bilden den ersten Schwerpunkt der Fürbitte des Paulus. Paulus bittet um die nötige Ausrüstung für die Gläubigen, für die Epheser. Er bittet um die wichtigste aller Erkenntnisse, die Erkenntnis Gottes. Diese Ausrüstung besteht aus dem Geist der Weisheit und der Offenbarung. Beide Ausdrücke sind aus dem Hintergrund des Alten Testamentes zu verstehen und bestätigen die biblische Lehre, dass Weisheit nicht aus menschlicher Begabung oder Klugheit kommt. Das müssen wir unterstreichen. Weisheit kommt nicht aus uns selbst, die göttliche Weisheit. Dass göttliche Weisheit nicht in einem menschlichen Gehirn erdacht werden kann, sondern dass sie ein Geschenk Gottes ist. Offenbarung ist die Bezeichnung für das gnädige sich zu erkennen geben Gottes. Offenbarung ist die Bezeichnung für das gnädige sich zu erkennen geben Gottes. Gott kommuniziert. Wir können über Gott nur wissen, was er uns kommuniziert, was er uns mitteilt. Unsere eigenen Gedanken über Gott gehen völlig in die Irre. Völlig in die Irre. Wir sind auf Gottes Offenbarung angewiesen. Der dabei immer der Handelnde ist. Gott ist der Handelnde, er offenbart sich, er zeigt sich. Gott selbst bereitet den menschlichen Geist auf den Empfang der Offenbarung vor. Und das können wir als Erleuchtung bezeichnen. Gott selbst bereitet den menschlichen Geist auf den Empfang der Offenbarung vor, der als Erleuchtung bezeichnet wird. Das sehen wir bei dieser Frau. Die liest das Neue Testament. Sie liest immer wieder. Sie hat nie so etwas gehört. Das hört man ja oft von Muslimen, keine Ahnung, die nichts wissen. Sie lesen das einmal durch, zweimal durch, das ganze Neue Testament. Und da passiert diese Offenbarung, diese Erleuchtung. Paff, wo Gott redet und Gott sich offenbart und die Menschen überwältigt werden von seiner unglaublichen Liebe, die sich aufgeopfert hat am Kreuz für uns. Das ist Offenbarung, das ist Erleuchtung. Wir lesen dazu aus dem Korintherbrief. Es ist besser, wenn wir die Bibel mehr sprechen lassen als unsere eigenen Worte. Ist oft besser. Wir lesen aus 1. Korinther 1, 18 bis 30. 1. Korinther 1, 18 bis 30. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortführer in dieser Welt? Das habe ich mich manchmal gefragt und ihr euch wahrscheinlich auch in dieser Corona-Zeit. Ja, man hat so richtig gemerkt, wie hilflos wir Menschen sind. Wo ist da die Weisheit, die Erkenntnis, wo? Ohne Gott sind wir ziemlich hilflos. Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Das gefällt mir. Das ist ein wunderbarer Satz. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, liebe Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, Berühmte, Reiche und so weiter, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt, was nichts gilt, hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige, das Geringe in der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten. Damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Auch das ist ein Vers, der sehr, sehr wichtig ist. Von ihm, von Gott her, seid ihr in Christus Jesus, den Gott selbst für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das sind wunderbare Verse, die man auch oft durchlesen kann, ein ganzes Leben braucht, um immer wieder darüber nachzudenken und sie zu verstehen. Paulus war ein Intellektueller, Paulus war ein weiser Mann nach irdischen Maßstäben. Er war ein Schriftgelehrter, er hat ein unheimliches Wissen gehabt. Und er sagt, alles dieses Wissen, das habe ich für töricht, wie für Kot sogar, sagt er. Das ist alles nichts, bis ich Christus erkannt habe. Seine Herrlichkeit, seine Weisheit, die in den Augen der Menschen Torheit ist. Paulus lehrt uns. Gott hat ihn wirklich mächtig gebraucht. Wir lesen noch eine Stelle aus Jakobus 1, Vers 5. Eine ganz berühmte Stelle, die ihr sicher kennt, Jakobus 1, Vers 5. Da sagt der Jakobus, ermutigend, er fordert uns heraus, er ermutigt uns. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit? Jakobus 1, Vers 5. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit? Dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Ein wunderschöner Vers. Wir können Gott um Weisheit bitten, um Leitung, um Erleuchtung, um Offenbarung. Herr, zeige mir deinen Weg, was ich tun soll. Bete zum Beispiel um Erleuchtung und Erkenntnis jedes Mal, bevor du die Bibel liest. Du morgen deine stille Zeit machst oder am Abend oder wann immer. Du die Bibel aufschlägst, das Buch, das von der Ewigkeit kommt und in die Ewigkeit hineinreicht. Wer kann die Bibel verstehen? Wir brauchen Gottes Erleuchtung. Bete, Herr, erleuchte mich, sprich du jetzt zu mir. Gib mir Konzentration, gib mir Weisheit und ein gehorsames Herz. Das ist ganz wichtig. Wenn wir um Weisheit beten und Gott zeigt uns seinen Weg, dann brauchen wir auch ein Gehorsam, diesen Weg zu gehen. Lies täglich in der Bibel. Lies oft in der Bibel. Bete darum, dass Gott dich erleuchtet. Sei bereit, Gottes Willen nicht nur zu wissen, sondern auch zu tun. Mit dieser Bereitschaft wirst du Gott erleben, wird sich Gott offenbaren, wird sich Gott dir zeigen. Hundertprozentig. Aber Gott wird sich nicht offenbaren, er wird sich nicht zeigen, wenn du ungehorsam bist, wenn du bewusst einen falschen Weg gehst, wo du genau weißt, es ist falsch, es ist nicht richtig. Diese Sünde, diese Schuld, diese Ungerechtigkeit müsste ich eigentlich aufgeben, aber ich will das nicht. Ich will diesen Weg gehen, diesen falschen. Dann wird sich Gott, kann sich Gott dir gar nicht zeigen. Aber wenn du bereit bist und sagst, Herr, dein Wille geschehe, dann wird sich Gott offenbaren. Ganz bestimmt. Wir lesen noch zwei Bibelstellen zu diesem, wir gehen zurück zum Epheserbrief. Dieser eine Ausdruck, Gott betet um Erleuchtung, dass wir erkennen, zu welchem Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Ich glaube, die Bibelübersetzer haben sich, glaube ich, manchmal schwer getan, das alles so auf ein gutes Deutsch zu übersetzen. Man muss es nochmals lesen. Welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Durch Jesu Tod sind wir Erben geworden. Wenn die Eltern sterben oder Angehörige sterben, dann wirst du Erben. Wir sind Erben geworden durch den Tod Jesu. Was haben wir geerbt? Was haben wir geerbt? Paulus bittet darum, dass ihnen die Augen aufgehen über diesen gewaltigen Erbe. Und das macht uns Mut, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir uns bewusst werden, auf was für eine Herrlichkeit und Schönheit, Glanz und Glorie wir zugehen. Wir lesen zwei Stellen in Johannes 14, 1 bis 3. Wir lassen die Bibel sprechen. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Und er sagt Folgendes, Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Wow, in diesen Corona-Zeiten, da sind unsere Herzen oft verwirrt geworden. Und vieles in dieser Welt macht uns Angst und verwirrt uns. Jesus sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubet an Gott und genauso glaubt auch an mich. Und jetzt kommt das Erbe. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jesus geht hin, um einen Platz für uns vorzubereiten. Eine Wohnung für uns vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin, einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wenn ich mir eine Sekunde, einen Moment überlege, wie schön, wie wunderbar Gott, wie wunderbar Jesus diese Welt gemacht hat, wie wunderbar ihr alle seid, dann, wenn ich die Blumen sehe, die Berge, einen Bergsee, glitzernder Schnee im Winter oder die Sonne gestern, dann denke ich mir, dann kriege ich Gänsehaut. Wenn ich an die Wohnung denke, die Jesus seit über 2000 Jahren, wenn man das so sagen darf, für mich vorbereitet. Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und jemand hat mal gesagt, seit 2000 Jahren arbeitet Jesus, baut Jesus eine Wohnung für uns. Wow, wie schön muss diese Wohnung sein, was für ein Erbe. Und wir gehen noch in Offenbarung und lesen dort eine Stelle, die uns noch ein bisschen mehr hineinführt in dieses Erbe. Da könnte man weiß ich, wie viele Predigen machen darüber, über das Erbe. Gott bittet, Paulus bittet, dass wir erleuchtet werden, dass wir das erkennen. Da steht Folgendes, da geht es wieder um die Wohnung. Offenbarung 21, 3 und 4. Offenbarung 21, 3 und 4. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Das wird das Erbe sein. Wir könnten da ganz, ganz vieles noch dazufügen, was auch in der Bibel steht. Es wird keinen Hass mehr geben, keine Lieblosigkeit. Wir werden nicht mehr beleidigt sein. Kein Ehrgeiz, kein Krieg, keine Waffen, keine Tiere, die gequält werden, damit wir genug Fleisch zu essen haben. Und so weiter und so fort. Das wird es alles nicht mehr geben. Wow, was für einem Erbe gehen wir entgegen. Das soll uns Mut machen. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus den Widerspruch von den Sündern erduldet hat, weil er an die Freude gedacht hat, die nachher auf ihn wartet. Auf die Freude, die auf ihn wartet. Und genauso können wir uns freuen, unseren Blick aufheben. Hebt eure Häupter auf, sagt Jesus, denn eure Erlösung, das Erbe ist nahe. Und wir kommen jeden Tag, kommen wir näher. Wenn wir sehen, wie es zugeht in der Welt, wir sehen ja, wie sich die Bibel vor unseren Augen erfüllt. Wir gehen weiter, wir gehen zurück zum Epheserbrief. Und wir lesen noch die letzten drei Verse. 20 bis 23. Er hat sie an Christus erwiesen, diese Stärke und diese Macht, von der vorher gesprochen wird. Den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften, über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Gemeinde oder über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Wir wissen aus Apostelgeschichte 19, lest es heute Nachmittag mal durch, Apostelgeschichte 19, dann versteht ihr den ganzen Epheserbrief. Könnt ihr besser verstehen. Aber Apostelgeschichte 19 war Paulus in Ephesus. Und diese Stadt war voll von okkulten Praktiken, voll von Zauberei und Aberglaube. Als die Epheser zum Glauben kamen, haben sie die ganzen Zauberbücher und verbrannt, und da wird die Summe genannt, das war eine ganz schöne Summe. Diese Stadt war voll von Zauberei und Aberglauben. Ich bedenke, dass aus diesem Hintergrund heraus Paulus das so deutlich betont, wer der wahre Boss ist, wer der wahre Herr über Leben und Tod und Teufel ist. Nämlich der auferstandene Jesus Christus ist der absolute Herrscher, dem alles unterworfen ist. Das betont Paulus hier so deutlich und so klar. Man merkt, er ringt auch nach Worten. Er kann nicht mehr sagen, als das, wie er das ausdrückt. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Im Glauben und im Gebet hast du als sein geliebtes Königskind Anteil an diesem Sieg. Und diesen Sieg sollen wir, dürfen wir in jedem Moment beanspruchen. Er gibt uns Anteil an diesem Sieg. Darüber sollen wir nachdenken und lernen, in diesem Sieg zu leben. Als seine Kinder stehen wir unter seinem ganz persönlichen Schutz und seiner ganz persönlichen Leitung. Wir sind nicht mehr Spielball irgendeines Schicksals oder Sklaven einer Krankheit oder Covid-19 oder wie es auch immer dann vielleicht später mal oder Bedrohung. Wir sind nicht irgendwelchen politischen Intrigen ausgeliefert. Nein, das gilt es festzuhalten, zu glauben und zu proklamieren, laut manchmal auch. Nein, wir sind Töchter und Söhne des allerhöchsten Königs Jesus. Wir sind Töchter des Söhne des allerhöchsten Königs Jesus. Lasst uns deshalb täglich beten. Lasst uns beten füreinander, für dich selber. Beten um Weisheit und Offenbarung, ihn mehr zu erkennen, seine Herrlichkeit, sein Triumph über alle Mächte des Bösen. Gib mir ein Bewusstsein, Herr, dass du gesiegt hast, ein Bewusstsein deiner Souveränität. Wie schnell vergessen wir das, wie schnell im Alltag, wo so laut ist, so viele Sachen passieren und so, dass wir uns das bewusst werden und dem festhalten, sein Sieg. Beten wir um Erkenntnis. Und wie wir diesen Sieg im täglichen Leben umsetzen können, wie wir das anwenden können, was das bedeutet, reden wir darüber, fragen wir einander, wie erlebst du das? Wie gehst du mit Schwierigkeiten, mit Krankheit um? Schließe mit zwei Versen aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Sprüche redet viel von Weisheit. Vieles wäre noch zu sagen, aber es soll anregend sein, darüber nachzudenken, darüber zu reden, weiterzulesen, weiterzuforschen über diesen unglaublichen Text, den wir heute Morgen da gehört haben und gelesen haben, der uns wirklich herausfordert, aber auch ermutigt, zu was für einem Herrn wir gehören. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Wow! Sprüche 2, 1 bis 6. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, da können wir wieder an den ersten Vers, den Karl am Anfang gelesen hat. Ja. Was heißt Gott? Gottesfurcht heißt, nach seinen Geboten zu leben, seinen Wille zu tun, ihm zu gehorchen. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht Zuneigung, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr suchst wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr allein gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Denn der Herr allein gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Letzter Vers, Sprüche 3, Vers 5. Sprüche 3, Vers 5. Vielen bekannt, mit ganzem Herzen vertraue dem Herrn. Baue nicht auf deine eigene Klugheit. Oder anders, andere Übersetzungen sagen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Bau nicht auf deine eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf allen deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Später noch. Ach Herr, du hast uns Sterblichen dein Wort anvertraut. Hast uns deine Liebe geoffenbart und wir finden keine Worte. Ich gebe dir meine Worte zurück, meine schwachen Worte. Du bist so groß, so herrlich und so wunderbar. Wir neigen uns vor dir, wir beten dir und wir preisen dir, Herr, der du alles erfüllst, der du Herr bist über allem, ohne Konkurrenz, der du unser Leben in der Hand hältst und der du das gut mit uns meint, der nie seine Macht missbraucht, der so liebevoll, einfühlsam und zärtlich mit uns umgeht, uns an der Hand nimmt, so viel Geduld hat mit uns. Wir preisen deinen Namen, dass du dich offenbart hast, gerade heute Morgen in diesen Versen. Du bist der Herr über Himmel und Erde. Wir preisen dich, dürfen Anteil haben an dem. Du bist der, der uns den Sieg gibt, der uns bewahrt, der uns beschützt, der seine Hand über uns hält und jeder kann es bezeugen, der mit dir lebt. Wir haben das so oft erlebt. Ich will die preisen dafür, ich will die anbeten von ganzem Herzen für meine Geschwister, für alle Gemeinden. Wie der Paulus es sagt, ich danke dir, weil ich gehört habe von eurem Glauben und eurer Liebe. Und im gleichen Moment wollen wir beten um deine Weisheit, um Einsicht und Verständnis. Führe uns tiefer hinein in diese herrlichen Wahrheiten. Führe uns tiefer hinein, die zu erkennen, deinen Willen zu erkennen. Und hilf uns, Herr, deinen Willen zu tun. Und vergib unseren Ungehorsam, unsere Gleichgültigkeit, unsere Oberflächlichkeit. O Herr, führe uns immer wieder neu zurück auf deine Wege, zu deiner Ehre, damit wir etwas sein, wie der Paulus sagt, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Amen.